Herzlich willkommen zur Vorlesung Klassiker der Spielegeschichte. Heute geht es um Rennspiele. Zuvor aber soll ich Sie darauf aufmerksam machen, sich bitte bis Samstag in Campus Online anzumelden, auch für diese Veranstaltung, weil Sie sonst irgendwie Bettelbriefe schreiben müssen an die Verwaltung, dass Sie sich vergessen haben anzumelden und ob das noch geht etc. Das wollen wir alle vermeiden. Also einfach eintragen und dann ist gut. Das gilt auch für die Vorlesung am Dienstag, Geschichte und Ästhetik und eigentlich für alle Veranstaltungen, die Sie dieses Semester besuchen. Wenn Sie dort eine Prüfungsleistung ablegen und sei es nur reine Anwesenheit, sei irgendwie zu prüfen, bitte bei Campus Online anmelden und dann geht alles gut. Also Klassiker der Spielgeschichte, heute Rennspiele. Bevor ich zu der historischen Überblick komme, will ich so ein bisschen was zu den ästhetischen Merkmalen sagen, immer entlang der Merkmalsliste der Dienstagsvorlesung. Also audiovisuell ist es eine grafische Ausgabe, so trivial das jetzt erstmal klingt. Die Grafik ist, da gibt es verschiedene Formen, also das Ganze bewegt sich zwischen Arcade und Simulation. Arcade heißt, das ist ein Spiel, was irgendwie Spaß macht, Mario Kart, meistens Kartspiele, aber auch Arcade-Spiele, wo sie gegen die Leitplanke brettern und dann drehen sie einfach um und fahren weiter. Und es geht halt um den Spaß. Und Simulation, da geht es um die Simulation des Fahrerlebnisses, so mit solchen Dispositiven, wie Sie rechts sehen, und die Grafik ist dort realistisch. Und da sozusagen, wenn Sie sich das anschauen, so ein Rennspiel einzuordnen, die Grafik bei Arcade ist überzeichnet, häufig comichaft, Cell-Shading, manchmal auch nur 2D-Grafik, also da geht es gar nicht um Realismus. Ich zeige Ihnen heute ein Spiel, was mit einer Simulationsgrafik aber ein Arcade-Spiel ist. Das ist eher ungewöhnlich. Meistens sieht man schon grafisch, dass es sich um ein Spaßfahrspiel handelt und die Simulation geht den Weg der Ego-Shooter oder den Weg der Computergrafik in Richtung Realismus. Das Interessante ist, bei Autos ist der Realismus inzwischen so weit, dass sie nicht mehr unterscheiden können, ob es sich um eine Fahrsimulation oder um eine Kameraaufnahme aus dem Autocockpit handelt, wenn es gut gemacht ist. Sie können auch von außen nicht mehr unterscheiden, ob es ein echtes Auto oder ein simuliertes Auto ist. Die Autowerbung hat seit Jahren, setzt die auf digitale Modelle. Die fahren so schnell und so langsam, wie sie das wollen. Die sehen so aus, die reflektieren das Licht so, wie sie das wollen. Da stimmt einfach alles. Weil der Zuschauer nicht mehr sieht, ob man da einen echten BMW, Porsche, Mercedes über die Leinwand fahren lässt oder ob es eine Computerdarstellung ist. Die Reflexionseigenschaften von Metall und Gummi, Kunststoff, hat man inzwischen so gut im Griff. Da gibt es eben kein Subsurface Scattering oder irgendwelche Spezialeffekte, die den menschlichen Betrachter sofort darauf hinweisen, Fake, Uncanny Valley bei Autos gibt es nicht. So, und deswegen gehen inzwischen auch die Spiele, die gehen halt immer hinterher, diesen Rendering-Techniken, aber auch die sind inzwischen so gut, dass es Ausschnitte gibt aus Rennspielen, die man problemlos auch als Aufnahmen von echten Rennen nehmen kann. Komme ich heute noch darauf zu sprechen. Das ist so das Leitmotiv der ganzen Vorlesung. Rennspiele bewegen sich zwischen Arcade und Simulation und Sie können auch so eine zweite Säule aufmachen, da geht es dann eher um Rennen oder Battle, also das geht um welche Kampffahrspiele, die sich auch zwischen Arcade und Simulation bewegen können. Aber wenn Sie Grafik anschauen, müssen Sie auch darauf achten. Technik, beim Controller ist es ganz ähnlich. Controller können sich auch zwischen Arcade, dann bewege ich das halt mit den Tasten, ludoperformative Dissonanz, also ich steuere das Auto mit 2 Fingern und der echte Simulationsfahrer, der will halt sowas, der will ein Gaspedal, Kupplungshebel, Schalthebel, Lenkrad, am besten eins mit Force Feedback, wenn sie in die Kurven gehen, dass das anfängt zu vibrieren. Das kann man so weit treiben, wie man möchte, auch die Boxen von hinten, Rückspiegel, wenn es geht, ein 180 Grad Panoramabildschirm, sodass er auch aus dem Augenwinkel was sehen kann. Das wird alles so intensiv betrieben wie möglich. Narrativ bewegen sich Rennspiele meistens um das Thema Rennen. Auch das klingt erstmal trivial, aber es gibt Spiele, denken Sie an GTA. GTA wäre so ein Spiel, das ist eigentlich ein Gangster-narratives Gangster-Genre. Aber es gibt einige, die haben vielleicht mal irgendwann die Mission durch, aber die fahren halt gerne durch die Stadt und machen dann ihre Rennen. Oder fahren dann einfach Hindernisparcours oder fahren Taxi, weil sie das Geld verdienen wollen. Also da geht es dann gar nicht so sehr um Rennspiel, aber das ist auch der Grund, warum GTA selten als Rennspiel-Simulator gehandelt wird. Ich habe mal gelesen, Golf-Simulator mit so Gangster-Szenen, weil man auch Golf spielen kann, aber in der Regel ist es halt ein irgendwie Open-World-Action-Adventure. Und erst wenn sich die Narration auch um das Thema Rennen dreht, so Burnout, da fahren sie überall durch die Stadt, Open World, aber überall gibt es Rennen in der Stadt. Dann hat man das Gefühl, okay, es ist ein Rennspiel. Das ist vielleicht anzusagen, weil Elemente von Rennspielen gibt es in ganz vielen anderen Spielen, in denen sie halt auch in Halo, können sie halt in das Fahrzeug steigen und dann über die Maps fahren, ohne dass Halo dadurch jetzt plötzlich ein Rennspiel würde, weil es nicht die zentrale Spielmechanik ist und auch nicht die zentrale Narration. Von der Ludition ist die Steuerung des Fahrzeugs im Vordergrund. Auch da ist GTA so in der Mitte. Also GTA wäre schon so ein Arcade-Rennspiel, aber die Steuerung ist halt nicht die zentrale Spielmechanik. Muss der bei der Ludition auch die Frage, was ist eigentlich die Kernmechanik des Spiels? Und bei Rennspielen erwartet man die Steuerung des Fahrzeugs und nicht Aufträge, die man erfüllen muss, und dafür kann man sich mit Fahrzeugen bewegen. Und das würde dann schon eher so, da gibt es eine Rennmechanik in einem anderen Spiel, ein Rollenspiel, aber nicht notwendigerweise ist ein Rennspiel. Physikalisch ist die Frage nach der Detaillierung des Schadensmodells. Also eben Arcade-Spiele haben so gut wie gar kein Schadensmodell, oder da sprühen die Funken oder sie fahren gegen eine Leitplanke und explodieren sofort spektakulär, einfach weil das toll aussieht. Und in den Simulationen ist es tatsächlich so, wenn sie zu steil in die Kurven gehen, dann platzen Reifen und dann ist ihr Rennen gelaufen oder sie müssen halt in die Box. Das Schadensmodell ist aber viel detaillierter. Auch da habe ich noch ein paar Folien oder ein oder zwei Folien, um zu zeigen, wie Schadensmodelle heute in Rennspielen aussehen. KI, auch hier bei Arcade, zeichnet sich durch die Gummiband-KI aus. Also wer vorne ist, der hat unglaublich harte Gegner hinter sich. Wer hinten ist, der hat ganz lasche Gegner vor sich. So wie so ein Gummiband, da sind die befestigt und je weiter das gestreckt wird, desto schwieriger ist es, die Entfernung noch zu vergrößern und desto leichter ist es, die wieder zusammenschnacken zu lassen. Da gibt es sogar ein Patent drauf, was ich Ihnen gleich zeigen werde. Ökonomisch, wenn Sie eine Ökonomie in einem Rennspiel suchen, geht es vor allem um Tuning. Also Sie können spezielle Motoren kaufen oder Zylinderkopfdichtungen, Reifenbeläge. Das hängt wieder vom Simulationsgrad des Spiels ab, wie detailliert Sie Ihren Motor tunen können oder ob Sie einfach ein neues Auto kaufen. Also Sie haben genug Geld und schwupps, ist ein neues Fahrzeug da, oder nein, Sie haben genug Geld, jetzt können Sie sich endlich die Stoßdämpfer kaufen, von denen Sie immer schon geträumt haben. Das ist so eine Frage der Ökonomie. Was sind Ressourcen? Wie kann ich das gewinnen? Muss ich Rennen fahren? Wie kriege ich eigentlich das Geld, um das zu kaufen? Muss ich echt Geld investieren? Also ist es so eine Hybridökonomie. All das sind so Fragen, die bei einer Analyse von Rennspielen eine Rolle spielen. Level Design wäre dann die Frage der Rennstrecken. Arcade, das können dann Regenbogen-Rallyes im Weltraum sein oder Simulation, lasergescannte Strecken auf 2 mm genau von Original-Rennstrecken der aktuellen Formel-1-Saison. Also dazwischen bewegt sich das Spektrum. Und auch da ist es ganz gut, zwischen Arcade und Simulation zu unterscheiden. Und performativ ist halt die Frage, wie spielen Leute das? Und jetzt schauen Sie sich mal Mario Kart-Spieler an. Die spielen einfach völlig anders als Project Cars-Spieler oder iCars-Spieler, die halt, oder wer in sowas sitzt, der spielt ja kein Mario Kart. Also kann man vielleicht mal machen, aber wer sich sowas anschafft, der hat ganz andere Ambitionen an seinen eigenen Fahrstil oder seinen eigenen Spielstil. So, kommen wir also zu einigen ausgewählten Punkten, um das dann im Einzelnen mal zu diskutieren. Die Rennphysik. Da gibt es, wenn Sie mal schauen, Fahrphysik. Und wie gesagt, ich bin ja ein Fan von Wikipedia weiterhin. Hier geht es auch mal die Deutsche, was Listen angeht. Und hier sehen Sie mal, was alles bei Rennphysik oder bei Fahrphysik so eine Rolle spielen kann. Die Fahrzeugkomponenten, die Reifen, die Regelsysteme, die Verteilung der Massen, also die Achslastverteilung, Schwerpunktshöhe, Federung, Dämpfung, Radaufhängung. All das sind Parameter, die man messen kann, bestimmen und zum Teil auch einstellen. Also im echten Leben, nicht? Da können Sie in eine Werkstatt gehen und sagen, bitte die Radaufhängung vergrößern, verkleinern, oder ich brauche eine größere Dämpfung oder eine andere Federung und all solche Dinge. So, das ist einerseits abhängig vom Fahrzeug, und dann haben Sie die üblichen Parameter aus der Festkörperphysik, so wie Trägheit von Massen, die sich bewegen, Geschwindigkeit in Kurven und damit natürlich auch eine entsprechende Fliehkraft, die wiederum vom Winkel abhängt, mit dem Sie diese Kurve gehen, oder vom Krümmungsradius Ihrer Kurve, eine Querbeschleunigung, die dann auftaucht. Sie haben eine Ideallinie, mit der Sie diese Kräfte, die auf das Fahrzeug einwirken, minimieren. Und diese Ideallinie wird noch eine Rolle spielen, sowohl bei der KI als auch bei der Strategie. Die können Sie errechnen. Je nach Strecke und je nach Kurve gibt es eine Linie, die besser ist als die andere, weil die Summe der Kräfte minimal wird. Die zu finden ist Ihre Aufgabe, weil Sie dann die Geschwindigkeit maximieren können in der Summe. Je weniger Kräfte, desto schneller können Sie sein. Und da gibt es so eine Kippgrenze, ab wann wird das Auto rausgeschleudert oder von der Straße getragen, die wiederum abhängt von dem Reifen, aber natürlich auch vom Wetter. Und Rennspiele, nicht nur moderne, aber da vor allem, da spielt es wirklich eine Rolle, mit welchem Reifen Sie, auf welchem Straßenbelag, unter welchen Witterungsbedingungen fahren. Und das ist dann einfach, wenn es regnet und es ist Asphalt, ist was anderes als trockener Sand. Da gibt es Spiele, denen ist es egal, da ist es einfach eine andere Map. Und da gibt es Spiele, da werden solche Eigenschaften in die Fahrphysik einberechnet. Und Sie müssen sich entsprechend darauf einstellen. Was inzwischen üblich ist, dadurch, dass Sie Physik-Engines haben, ist die Masse des Fahrzeugs. Schwere Fahrzeuge fahren sich anders als leichte oder als Kartfahrzeuge oder als Motorräder. All das kann man modellieren, simulieren oder in so Arcade-Spielen ist eigentlich nicht so wichtig. Also wie das Fahrzeug, das sieht lustig aus, aber letztlich ist es egal, wie die Form ist, sondern Sie müssen vor allem es schaffen, halt rechtzeitig am Ziel zu sein. So, hier sehen Sie mal, ich habe da ein Video. Das ist so Fracture-Physik. Auch das ist eine Neuerung, weil Ihr Automodell eben nicht ein monolithischer Block ist, sondern aus ganz vielen Einzelteilen besteht, die dann je nach Aufprall zerlegt werden, physikalisch korrekt. Dann gibt es noch jede Menge Partikel, also in Form von Rauch oder so kleinen Spritzern von Material. Und das ist so ein Spiel für Leute, die gerne Autos kaputt gehen sehen. Also ich glaube, das ist so die Tagline auch. Also wer daran Spaß hat, zuzusehen, wie Autos spektakuläre Unfälle haben, der soll sich dieses Spiel besorgen. Wobei das ja noch gar kein Spiel ist, sondern eigentlich nur so eine Tech-Demo. Und das Spiel selber ist dann halt ein Rennspiel mit vielen Gelegenheiten, so wie hier, Unfälle zu bauen. So, und damit geben sie halt an, dass sie sagen, haben eine eigene Engine geschrieben, deren Besonderheit es ist, dass die Autos so realistisch zerdeppert werden. Also dass dann die... Sie sehen das schon, das sieht ja schon so ein bisschen aus wie eine Simulation eines Bruchtests vom TÜV. Nur, Sie können halt jederzeit auf Replay gehen und dann ist Ihr Auto wieder heile. Dann hinterlässt es Reifenspuren, Bremsspuren auf der Fahrbahn und so weiter. Also, wenn sich die Faszination Ihnen erschließt, dann werden Sie das verstehen. Wenn nicht, gibt es auch nicht mehr zu verstehen. Also, das ist tatsächlich... Der Zweck dieser Engine, das Zerlegen von Fahrzeugen. Mit extrem realistischer Physik, aber das Spiel selber ist halt noch nicht raus. So, das wäre Fahrphysik. Ansonsten sehen Sie, das kennen Sie bei GTA, dann platzt halt mal der Kofferraum ab oder die Motorhaube geht auf und es quillt Rauch aus dem Auto hervor. Das ist ja nicht vergleichbar, dass dann irgendwie der Kotflügel zerdellt wird oder nur der linke, weil es den Aufprall nur von links gab. Das sind hier ganz andere Detaillierungsgrade, die Sie brauchen, um solche Effekte auch hervorzubringen. So, und dem steht entgegen, also das wäre der Simulationsteil, dem steht halt entgegen die Mario Karts dieser Welt. Also Mario Kart ist so das Sinnbild für alle Kartspiele, es gibt jede Menge Klone. Ist längst nicht das erste Kartspiel, weil es natürlich die Tradition der Arcade Racer weitergeführt hat in der Franchise der Mario-Welt, aber Arcade war viel früher da, weil Arcade einfach älter ist als die Mario-Rennspiele. Kennt irgendjemand von Ihnen nicht Mario Kart? Sie dürfen das sagen, das ist keine Schande. Gut, jeder von Ihnen kennt, da muss ich auch nichts zeigen, das ist gut, okay. Also wenn Sie das mal spielen wollen, wir haben für verschiedene Konsolen, haben wir es oben. Spielmechanisch hat sich da wenig getan, aber natürlich im Laufe der Zeit wird die Darstellung wird comichaft realistischer, sieht zunehmend aus wie in einem Animationsfilm, jetzt nicht wie in echt. Aber die Darstellung und die Physik ändert sich so ein bisschen. Jetzt haben Sie halt neuerdings noch diese Gleiter, mit denen Sie fliegen können. Die Schwerkraft ändert sich, dass Sie an den Wänden entlang fahren, auch parallel. Es gibt parallele Strecken, alternative Routen, die Sie regelmäßig nutzen können, dann auch abwägen. Fahre ich da lang, ist schwieriger, aber ein bisschen schneller. Und solche Mechaniken kommen dazu. Aber ansonsten haben Sie das gewohnte Fahrerlebnis von Mario Kart Spielen mit der entsprechenden Rubberband AI. So, wie programmiert man nun eine künstliche Intelligenz, die Rennspiele beherrschen soll? Da gibt es zwei Verfahren, eben die Racing Line. Und diese Racing Line, die wird vorgegeben, die muss man gar nicht errechnen. Die muss man errechnen, wenn Sie einen Level-Editor haben und Ihre eigenen Rennstrecken aufbauen. Ansonsten hat man die Strecke und der Computer kommt mit einer idealen Linie ins Spiel rein. und versucht, die zu verfolgen und dann, je nach Schwierigkeitsgrad, davon zufällig abzuweichen. Wenn er sie immer verfolgt, der weiß ganz genau, wann er wie stark bremsen muss und darf, um optimal um die Kurven zu kommen. Also es ist überhaupt nicht schwer, einen Computer zu programmieren, der immer gewinnt. So, aber es ist viel schwerer, einen Computer zu programmieren, der glaubwürdig verliert. Das ist bei KIs häufig so, ist ja bei Shootern nicht anders. Also ein Computer, der immer trifft, ist total einfach, der weiß ja immer, wo sie sind. Da muss er nur zielen, abdrücken, fertig. Es ist aber viel schwieriger, einen Computer zu schreiben oder ein Programm zu schreiben, wo sie das Gefühl haben, das ist aber knapp ausgegangen, zum Glück habe ich gerade nochmal gewonnen oder bin gerade nochmal davon gekommen. Das ist hier nicht anders. Die einzige Herausforderung, die sie haben, ist, wenn der Computerfahrer diese Racing Line verliert, weil er gerammt wird, weil irgendwas passiert ist, was er nicht vorhergesehen hat, die muss er dann wiederfinden. Und das, na gut, er fährt die kürzeste Strecke, aber manchmal muss er noch irgendwelche Umwege fahren, weil er rausgeflogen ist und er kann gerade nicht zurück. Also muss er außenrum wieder auf die Strecke reinfahren und weitermachen. Und das ist die einzige Herausforderung, die sie haben. Der Rest ist voll parametrisierbar und dann durch randomisierte Algorithmen abweichbar. Und wenn sie halt auf easy spielen, dann ist er deppert und dann Beschleuniger zu groß oder bremst zu stark oder fährt dann auch mal 2 Meter neben der Racing Line. Das kann man alles machen. Nur irgendwann fühlt man sich als Spieler reingelegt, weil man das Gefühl hat, da der Computer, der schummelt. Und das tun die ja auch, wenn sie so wollen, weil sie ihnen das Gefühl geben, das wird ein enges Rennen. Und das ist das große Problem bei Rennspielen, dass sie als Spieler, entweder sind sie sehr gut, dann sind sie vorne und keiner kriegt sie jemals ein, oder sie sind sehr schlecht, dann sind sie hinten und kriegen die anderen niemals ein. Das ist ein Grundproblem in Rennspielen, dass es so einen sehr linearen Ablauf gibt. Und es verdammt schwierig ist, die verschiedenen Spielstärken auszubalancieren. Und eine Möglichkeit ist halt diese Rubberband AI, die 2007 auch als US-Patent vorliegt, was wiederum zeigt, wie komisch dieses Patentsystem ist, weil Rubberband AI ist schon viel älter. Das hat Mario Kart ja schon seit 92. Und die ersten Rennspiele hat es auch schon. Also schon Pitfall hat das, Pitstop hat das schon. Oder Pole Position. So, aber hier ist halt eine Patentierung, da wird halt geguckt, wir lesen die Daten, also auf der linken Seite, obwohl hier die rechte Seite ist vielleicht besser, Speed Calculation Process von Non-Player Cards. Wir select cards subject to process, wir gucken uns das an, is current place higher than target place und wenn ja, decelerate, wenn nein, accelerate. Process done for all und wenn nicht, dann machst du mit den anderen und dann return. Das ist eigentlich alles. Sie müssen beschleunigen, wenn sie hinten sind und bremsen, wenn sie vorne sind. Und das müssen sie glaubwürdig genug machen, damit der Spieler nicht immer das Gefühl hat, er überholt sie und schwupps wird er gleich wieder überholt. Das muss halt, dieses Renngefühl soll erzeugt werden, indem man dieses Rubberband so ein bisschen parametrisiert und nicht einfach sagt, bremse ich, bis er an mir vorbei ist und dann ziehe ich wieder an. Sondern man muss ihm das Gefühl geben, er hat mich eingeholt und danach muss er aber sich richtig anstrengen, um vorne zu bleiben. Das werden wir gleich sehen, wenn sie das spielen gegen KIs. Das funktioniert manchmal ganz gut, manchmal aber auch nicht, weil man sich eben genau so, wenn man dann vorne ist, dann werden die unglaublich schwer, weil sie plötzlich gar keinen Fehler mehr machen und sobald man auf dem zweiten Platz ist, ändert sich das Fahrverhalten. Das ist die Herausforderung, mit der alle Rennspiele auskommen müssen, bis auf die Simulation. Bei Simulation heißt es, wenn sie hinten liegen, haben sie halt Pech. Dann ist es wie im echten Leben, dann kriegen sie nicht mehr ein, dann sind sie letzter Platz. Frage. Wer das angemeldet hat, das weiß ich gar nicht. Müssen wir gucken, ob das Nintendo oder Sony war. Nintendo hat es angemeldet. Aber auch die haben, ich weiß nicht, ob sie, die haben es nicht mehr erfunden, die haben es früh implementiert, aber es nutzen sehr viele. Und jetzt ist vielleicht eine Möglichkeit, einfach Gelder von Mitbewerbern zu bekommen, zu sagen, ihr nutzt unsere Technik. Also anyway. Gut, also das ist Rubberband AI. So, Racing Economy, hier sehen Sie dann, was ich ja schon gesagt habe, solche Dinge, die Sie in Gran Turismo zum Beispiel kaufen können, Aufhänger für entsprechende Credits im Spiel. Wir gucken uns das gleich an, ich habe ja Gran Turismo auch schon mal eingelegt, dann können wir uns das mal anschauen, wenn wir, oder wir können es uns jetzt anschauen, warum eigentlich nicht. So, und hier können Sie halt auch GT-Arcade-Modus schon einstellen, Streckeneditoren. Wir gehen hier mal rein. So, jetzt kann ich halt hingehen, zum Händler gehen zum Beispiel oder Gebrauchtwagenhändler, zum Tuning-Teil- und Servicehändler oder Autoteilehändler. Zuerst sollen Sie mein Auto kaufen, ja gut, ist einzusehen. Also gehe ich zum Autohändler. Mal gucken, ob ich überhaupt Geld habe, um mir ein Auto leisten zu können. Premium-Auto. 20.000, da wäre ich nicht glücklich. Also kaufe ich mir einen Gebrauchtwagen, den tune ich dann hoch. 33.000, der ist super, ich bin sicher. Das ist mein Auto. Genau. Ja, sie wollen ja, also diese Spiele werden ja gemacht, deswegen werden ja auch die Marken lizenziert, damit sie davon träumen, endlich mal den Maserati fahren zu können. Greenish Yellow Mika Metallic, genau. Ja, sie können das auch alles umspritzen, selbstverständlich. Ja, die kriegen halt diese schäbigen Autos am Anfang, damit sie auch ein Incentive haben, dieses Spiel intensiv zu spielen, um die Autos, die wir uns gleich anschauen, sich irgendwann mal leisten zu können. So, jetzt gehen wir mal gucken, gehen wir jetzt mal zum Autoteilehändler. So, jetzt haben sie halt die einzelnen, und das ist sowas, da waren die sehr stolz drauf, was sie an Detaillierungsgrad, das kann ich mir alles nicht mehr leisten, genau, verschiedene Getriebe, was die da alles eingebaut haben für die verschiedenen Autos und dass das wirklich sich auch auf das Fahrverhalten oder auf die Ergebnisse auswirkt. Sie kriegen also neben einem Rennspiel auch noch so einen kleinen Kurs in Automechanik mit, weil sie natürlich sich fragen können, was macht eigentlich eine Doppelscheibe, eine Carbon-Antriebswelle, die ich mir wieder nicht kaufen kann. Lohnt sich das? Reduzieren Sie die Kupplungsdurchmesser, indem Sie zwei und so, da wird ja noch eine kurze Erklärung gegeben. Wenn Sie sich für Automechanik interessieren, ist das gar nicht schlecht. Das kaufe ich mir jetzt, weil ich das total wichtig finde. Und natürlich wird das installiert. Da muss ich zum Glück nicht in die Werkstatt. Jetzt hätte ich noch Geld für ein Schwungrad, aber das brauchen wir jetzt natürlich nicht. Also hier sehen Sie, was man alles machen kann, aber Reifen wären sehr wichtig, aber ich nehme an, das habe ich jetzt mit meiner Doppelantriebsscheibe echte Probleme. Genau, selbst schuld. Und das müssen die dann wissen, okay, brauche ich harte Komfortreifen oder mittlere Rennreifen und sie ahnen schon, weiche Rennreifen werden wohl besser sein als harte, weil es ja auch darum geht, die Fliehkraft auszutricksen und die Aerodynamik ja umgekehrt ist wie bei einem Flugzeug, also sie werden ja auf den Boden gepresst und da sind dann weiche Reifen besser. Also das können sie dann auch alles nachlesen, entweder hier oder in entsprechend genau, für betrockene Bedingungen, auch das ist dann wichtig, wenn sie wissen, ah, es gibt ein Rennen, da wird es aber regnen, dann muss ich meine irgendwie harten Reifen aufziehen. Okay, also da grundsätzlich verstanden. Das ist die Ökonomie dieses Spiels. Und dann gibt es halt manche Spiele, die dann stärker in die Rollenspiele gehen, wo sie zusätzliche Fähigkeiten freischalten können, Reaktionszeiten und sonstige Dinge. Aber hier ist es eine Art Rollenspiel, aber sie optimieren ihr Material. Immer wenn sie ein Rennen gewinnen oder erfolgreich fahren, kriegen sie Credits und das können sie sofort in entweder neue Autos oder in das Tunen ihrer Fahrzeuge legen. Und dann können sie loslegen. Und auch hier dann der Wiederspielwert, je nachdem wie die Rubberband AI oder der Simulationsgrad eingeschaltet wird. Vielleicht auch die Schadensmodelle. Wenn ich hier dagegen die Wand fahre, ist nur so schlimm. Hier oben kann sein, dann ist halt mein Fahrzeug auch hinüber. Im Zweifel ist es dann nicht nur hinüber, sondern ich kann es auch entweder teuer reparieren oder ich muss mir ein neues kaufen. Also das ist, und Gran Turismo ist so zwischen dem Arcade und der Simulation. Es gilt nicht als Fahrsimulation, aber ein Arcade-Reißer. Also es ist beides, sie haben ja den Arcade-Mode, aber ist es auch nicht. Es ist eine sogenannte Halbsimulation, so wie Forza auch, die so versuchen, das Beste aus beiden Welten zu optimieren. Einen längeren Spielspaß, dadurch, dass sie nicht sofort aus dem Rennen sind, wenn sie mal falsch abgebogen sind. Auf der anderen Seite aber dann auch so Dinge wie Aufhängungen in verschiedenen Härtegraden, um das Fahrgefühl zu beeinflussen. So, und das andere wäre der Career-Mode, auch so eine Form der Ökonomie, dass sie ihre Leistungen, die sie fahren in Form von Sternen oder in Form eben von Geld und dann aber auch in Form von Badges und Achievements freischalten, um zusätzliche Fahrzeuge, zusätzliche Fahrer, zusätzliche Strecken, zusätzliche Rennen, was auch immer freizuschalten und auch hier das dann entsprechend hochzuladen und ihren Freunden mitzuteilen, hier, ich bin jetzt 8 Sterne im Sunday Cup und dann können sie halt gucken, wer der bessere Autofahrer ist. Car-Dealer haben wir eben schon gesehen, für läppische 1 Million kriegen sie dann Lamborghini. Und das wäre genau, was Sie hier dann auch haben. Einer der Gründe, sich auch überhaupt diese neuen Versionen zu kaufen oder downloadable Content, dass Sie sagen, jetzt gibt's Mario Kart hat jetzt Mercedes, hat jetzt alte und neue Fahrzeuge in Mario Kart für Wii U Lizenz. Jetzt können Sie sich runterladen, alte Mercedes, so von 1920. Und jetzt können Sie sich hier durch, und das ist wie bei den Sportspielen, werden wir das auch noch sehen, die ein Kaufanreiz ist wirklich, ich wollte schon immer mal mit einem Renault fahren. Naja, vielleicht nicht, aber also man sucht sich irgendwas aus, was man schon immer mal fahren wollte. Und da, der Lamborghini, mal gucken, ob wir den hier finden. Level 15, so einer soll es sein. Und dann kann ich sagen, aber in Gelb, egal, aber genau, in Gelb soll er sein. Lamborghini ist immer in Gelb. So, und das ist jetzt, damit will ich mal fahren, wenn ich mal groß bin. Kann nicht gekauft werden, da zu teuer, genau. Und dann können Sie sich das einfach bei Nacht und sehen Sie, achten Sie mal auf die Reflexionen am Heckspoiler und so. Das ist so eine Form von interaktiver Automotorsportzeitung. So, und wenn Sie ein Faible für Autos haben, werden Sie das sofort nachvollziehen, dieses Gefühl, damit wollte ich immer mal fahren oder wie sich das an, die haben natürlich auch den Motor gescannt, also das Motorgeräusch gesampelt, dass Sie dann nicht einfach Motorgeräusch haben, sondern so, wie sich das anhört und das Rumble wird dann auch an den Motor gepackt. Also so eine interaktive Autowerbung. Das ist aber Teil des Spielerlebnisses. Es ist nicht etwa so, dass man das so als Gimmick hinzufügt. Das ist für viele ein Kaufgrund, weil dieses neue Gran Turismo das noch besser macht, denn sie sehen hier, das Self-Shadowing ist nicht so gut und überhaupt könnte man noch hier und da was verbessern. Und die neuen Modelle sind dann noch detaillierter und noch besser. Und die will man dann auf jeden Fall auch haben. Und man hat neue Fahrzeuge lizenziert, also damit wird aktiv geworben. Gut, also Car-Dealer und das müssen Sie sich erwerben oder Sie kaufen, inzwischen gibt es manche Spiele, wo Sie dann auch echt Geld überweisen können und für nur 99 Euro kriegen Sie 20 Millionen Diamanten und dafür können Sie sich bestimmt 10 solche Autos leisten. Das ist so eine Variante, wie man in Rennspielen auch zusätzlich Geld gewinnen kann, indem man einfach den Content, der im Spiel ja schon drin ist, einfach freischalten lässt durch echtes Geld und da gibt es genügend Wale, die bereit sind, ihre Petrodollars dafür auszugeben, dass sie das Auto im Spiel fahren, was sie in echt sowieso haben. Und das reicht dann für den Hersteller, um zusätzlich nochmal Lizenzgebühren einzunehmen. So, die Racing Performance, also die Art und Weise zu spielen. Da gibt es einerseits eben die Fun-Spiele und das müssen Sie einfach mal schauen. Wir haben ja, ich weiß nicht, nicht Multiplayer habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht hier unten, Multiplayer-Rennspiel. Wie Leute spielen die Mario Kart oder Sonic Racing oder ich habe hier Little Big Planet Karting, weil ich gerade die PS3 anhabe. Wie Leute das spielen und sich beschimpfen und das einfach als Spaß sehen und wie andere eben jetzt hier wieder aus dem Simulationsbereich damit umgehen. Und ich finde ja die schönste Form, auch zur Frage nach Wirkung von Spielen, Lernspielen etc., also die Diskussion ist bei Rennspielen schön zu führen, weil Sie hier bei Las Vegas Motor Speedway kaufen können, das Erlebnis, so wie man Fallschirmspringen kauft. Sie können mal mit so einem Ferrari fahren, sitzen aber erstmal im Simulator. Sie kriegen Training im Fahrsimulator und das kann so eines dieser Spiele sein. Und wenn Sie dann 10 Runden gefahren sind, dann gehen Sie mit so einem echten Fahrer in dieses Auto und dürfen dann mal 10 Runden über eine Strecke fahren. Und allein, also jetzt, Sie sind ja auch Filmwissenschaftler, gucken sich die ganze Inszenierung an, wobei jetzt haben wir wenig, das ist das Schöne, der Film selber ist total egal, was das eine Strecke ist, das war denen auch egal. So fühlt sich das dann in echt an. Wollen Sie das nicht haben, über 3 Minuten sich das anschauen? Also das ist für viele ein Anreiz zu sagen, einmal in so einem Auto sitzen, wo man weiß, es kostet keine Million, werde ich niemals haben oder 500.000. Und man kann es aber auch nicht bedienen. So, und jetzt ist die Ansage hier, wir bringen es Ihnen bei. Sie fahren das erstmal unter Anleitung und danach in echt. Dream Racing heißt das auch. Und dann wiederum, wieso geht man eigentlich davon aus, dass Sie nach der Fahrt im Simulator dieses Auto beherrschen, weil die Simulatoren so gut sind? Wenn Sie jetzt sowas wie iRacing haben, ein Spiel, was ja wirklich extrem auf die Realismus der Simulation achtet, kann man davon ausgehen, danach sind Sie ein besserer Rennfahrer. Das wurde ja auch schon empirisch getestet. Das heißt aber wiederum, das Spielen von Spielen, und in dem Fall ein Rennspiel, fördert Kompetenzen, die Sie in der Welt außerhalb der Spiele benötigen. Dem kann man erstmal zustimmen, das ist ganz gut. Und natürlich werden ja auch Flugzeugpiloten in Flugsimulatoren ausgebildet. Dann aber stellt sich die Frage, wie ist das denn nun mit den Shootern? Das ist die nächste Frage, die man sich stellt. Wenn Spiele tatsächlich diesen Effekt haben, dass die Kompetenzen, die sie im Spiel erlernen, außerhalb des Spiels übertragen werden und sie einfach kompetenter Fahrer werden, werden sie dann durch Spielen von Call of Duty ein besserer Infanteriesoldat oder durch Counter-Strike ein besserer Terrorist oder Terrorismusbekämpfer? Die Diskussion wird selten geführt und es wird auch nicht verboten, dass sie, sagen wir mal, Rennspiele spielen oder nach Auto fahren. Das lägt ja auf der Hand, dass sie völlig nach 5 Stunden Gran Turismo Auto fahren, ist in der Innenstadt, glaube ich, also da muss man sich erstmal konzentrieren, dass man nicht ständig die Welt auf sich zufliegen sieht. Da Das wurde nie problematisiert, ob die vielen Unfälle in der, meistens ja in den ruralen Gegenden, so im ländlichen, ob die vielen Unfälle, die da Jugendliche extrem verrahmen, mit Computerspielen zusammenhängen. Das ist ganz interessant. Ich glaube gar nicht, dass es so ist, aber es ist interessant, dass die Diskussion nie geführt wurde. Aber bei jedem Waffengebrauch sofort geachtet wurde, ob die vorher ein Spiel gespielt haben, wo sie mit einem Controller Waffen bedienen und nicht mit einem Lenkrad Fahrer bedienen. Also es hängt natürlich mit dem Interface zusammen. Sie lernen im Simulator halt nicht einfach nur Autofahren, sie lernen ja auch ein Interface zu bedienen. So, und das lernen sie, weil das Interface, und deswegen können sie es übertragen, weil das Interface im Simulator identisch ist wie das Interface im Auto. Ein Auto ist ein 3D-Spiel, wenn Sie wollen, mit toller Grafik, aber sie bedienen das ganze Verhalten dieser Maschine über ein Interface. Sie schieben nichts an, sie brauchen keine Körperkraft, außer vielleicht sich gegen die Fliehkraft in den Sitz zu stemmen. So, und das ist diese Vorstellung, dass sie als Spieler überhaupt keinen Unterschied sehen, ob sie Auto fahren oder im Simulator sitzen, sofern sich die Simulation so verhält wie hinterher das Auto. Da wäre der Transfereffekt viel, also ist A natürlich, er ist überprüft, tatsächlich funktioniert es, aber er wäre auch viel riskanter, dass man sagt, okay, kein Auto, niemand steigt ins Auto, der 5 Stunden Autorennen gespielt hat, weil er im Kopf noch in den Rennen ist. Und das Unfallrisiko wird erhöht. Das hat nie ein Politiker gefordert. Aber wenn ich mit so einem Controller rumlaufe und hier drauf drücke, ist es für viele das Gleiche, als würde ich mit einer Waffe durch die Welt laufen und da drauf drücken, obwohl ich ja vor allem lerne, diesen Controller zu beherrschen. Das ist also eine interessante Diskussion, die man da führen kann. Ich habe die Politik auch nie auf die Idee bringen wollen, da mal genauer nachzugucken. Denn auf der anderen Seite hat das ja die Rhetorik des Guten. Sie lernen ja etwas Nützliches, nämlich Autofahren. Vielleicht nicht Rennen fahren, aber zumindest Beherrschung von Fahrzeugen. Das ist ja in unserer Gesellschaft positiv konnotiert, dass sie dieses Gerät beherrschen. So, und deswegen fällt das schon fast unter Serious Game oder Lernspiel. Ein Shooter hingegen ist halt, da lernen sie, was lernen sie denn? Der Häuserkampf im besten Fall. Und wer braucht das schon? Und nicht mal das lernt man richtig. Gut, also das wäre die Performance. Und das kann man bei Rennspielen so schön sehen, weil die diese positive Konnotation haben. Und es gibt auch Spiele, da lernen sie Autofahren im Straßenverkehr. Sich an die Verkehrsregeln halten als Vorbereitung auf die Führerscheinprüfung. Das wird auch so verkauft, dass sie lernen, so okay, rote Ampel anhalten, Vorfahrt beachten, blinken, wenn sie rechts abbiegen, nicht die Geschwindigkeit überschreiten. Das kann so ein Computer wunderbar kontrollieren. Und auch das gilt als Lernspiel. Mit der Idee, was sie dort lernen, übertragen sie auf ihr echtes Fahrverhalten. So, und jetzt, also das waren so ein paar Bemerkungen zum Genre, zu den ästhetischen Merkmalen, die das auszeichnen im Vergleich zu anderen Spielegenres. Und jetzt gucken wir uns halt so ein bisschen die Geschichte an, die natürlich schon längst vor den Computern beginnt. Also der Wunsch, Auto zu fahren, war so alt wie die Autos und nicht so alt wie die Computer. Und dann gab es auch entsprechende Spiele, das irgendwie umzusetzen. Hier sehen Sie mal früher Arcades, die überhaupt gar nicht eine Simulation betrachten, sondern das ist ein einfaches, da müssen sie kurbeln und wer schneller kurbelt, dessen Auto fährt schneller, weil der so einen Zug hat, so einen Bandzug. Und wenn sie dann hinten sind, haben sie halt gewonnen. Das ist ein frühes Rennspiel. Und dann haben sie hier Autotest von 1959, in dem dann ein Film abläuft, zum Beispiel Real Steering Wheel, aber das Ganze nicht unbedingt über den Computer läuft. Drive Master with Revolutionary New Realistic Windshield View Driving, no film or belts. Also das ist schon ein bisschen besser, was dann abläuft, aber häufig elektromechanisch, indem halt irgendwas an ihnen vorbeigezogen wird, so eine Walze, weil das noch nicht mit Computern auskommt. Also es sind frühe Arcade-Automaten, die versuchen, das Fahrerlebnis aufzugreifen, aber das halt mit sehr doch rudimentären Mitteln nur erreichen. Weil im Gegensatz, sagen wir mal, zu einem Sidescrawler, da könnte man was vorbeigleiten lassen, kommt halt beim Fahren, gerade in der Simulation, das Fahrerlebnis ja auf sie zu. Hier oben steuern sie sich, also sie haben beides, sie haben die Karte, an der sie sich entlang steuern und dann den Film und müssen entsprechend abdrehen, ansonsten gibt es halt den Crash. So, dann haben sie in Deutschland ganz früh Nürburgring, neu hochwertig zukunftssicher, ein Spiel, was auf Vektorgrafik, das sehen Sie hier ziemlich gut, Sie haben wieder diese typischen runden Bildschirme und diese sehr scharfen Linien mit dem großen Blumeneffekt, typisch für einen Elektronenstrahl, der Phosphore zum Leuchten bringt. Und da können Sie schon diesen 3D-Effekt einbauen, der sehr einfach ist, weil Sie ja nur diesen Fluchtpunkt brauchen und ein paar Linien und dann halt so ein paar 3D-Marker wie Bäume, die größer werden oder die Streifen in der Mitte, die dann so auf sie zukommen und im Grunde genommen nur aus einer Linie besteht, die ab und zu mal eine Lücke hat. So, das sorgt dann aber dafür, dass sie eben einfache Simulationen haben. Verkauft wird es schon als eben toller Simulator mit der besten Grafik, die sie sich 73 leisten konnten, was auch stimmt. Und im Vergleich zu diesem ist das halt deutlich zukunftsweisender, weil die Spiele sich tatsächlich in diese Richtung entwickelt haben. So ein Spiel wie Grand Trek, das geht jetzt, und auch hier schon ganz früh diese Trennung zwischen Simulation, so wie es geht, und Arcade. Arcade-Spiele gar nicht so selten von oben, also Sie sehen die ganze Strecke. Ich zeige Ihnen das mal kurz, wie das aussieht. Grand Trek 10. In Action. Die sind der Leuchtpunkt da unten und Sie müssen jetzt halt lenken und Sie dürfen nicht die Fahrbahnbegrenzung treffen. Sie haben oben so einen Counter, der die Zeit runterzählt und Sie müssen das Ganze schaffen, also so gut wie möglich. Dann haben Sie, genau, dann haben Sie Geräusche, Checkpoints, an denen Sie vorbei müssen und so weiter. Also das ist Grand Trek 10. Das können Sie aber, weil es so realistisch ist, können Sie das nur spielen, wenn Sie so einen Helm aufhaben. Und eine Beifahrerin im Minirock. Natürlich, also ich sage ja, das ist so ein Thema, was uns begleitet, also ist schon wieder klar, wer ist die Zielgruppe und so. Aber diese Vorstellung, jetzt haben Sie diesen Fahrsimulator, einen der allerersten elektronischen Fahrsimulator, der es als Breitenwirkung in die Arcade geschafft hat. Also dieser Nürnbergring, das war, da gab es nur wenige, Patent war angemeldet, aber es gab gar nicht so viele Automaten. Hier war es von Atari mit den entsprechenden Vertriebsstrukturen. Grand Trek 10 war weit verbreitet. Und parallel dazu gab es halt die Simulation, die Night Driver von 76. Und Simulation deswegen, weil sie 3D haben. Nee, das nicht. Da kommen wir der Sache schon näher. So, und die Grafik vorne, das ist natürlich statisch. Und womit kriegen Sie den 3D-Effekt? Durch so Steine, Begrenzungssteine, die auf Sie zukommen. Das macht ja unten, haben Sie ein Overlay. Das ist so eine Plastikfolie, die Sie über den Bildschirm legen. So, das ist der Schritt in die Simulation. In die Fahrsimulation. Mit den Mitteln, die man hat. Hier sehen Sie dann das Kabinett immer dazu. Auch da, das Interface schon sehr früh, war ja bei hier auch schon, bei Grand Trek 10, bei Nürburgring auch. Das Interface ist natürlich ein Lenkrad und kein Joystick. Ich habe keins, dummerweise. Ich hatte mal eins, das ist aber leider kaputt gegangen. Ich muss mal wieder eins besorgen. Ein Lenkrad oder Sie haben, das ist die Variante, da so ein Steuerrad. Und ein Gaspedal. Auch da gibt es keinen Knopf, mit dem Sie drücken. Also Sie kriegen das Interface, was Sie kennen. Sie fahren nur sonst nicht im Stehen. Ja, das wird sich dann auch ändern. Selbstverständlich wird es dann Kabinetts geben, die Sie sich reinsetzen können. Und das führt aber auch zu einer anderen Steuerung. Das werden Sie sehen, wenn wir hier das gleich spielen. Mit einer Taste geht es voll nach links oder voll nach rechts. So ein Steuerrad, so ein Lenkrad hat eine perforierte Scheibe unten drin und die geht dann an der Lichtschranke vorbei. Und Sie können das so weit drehen, wie Sie wollen, eher wie so ein Steuerrad in einem Schiff. Aber je schneller Sie es drehen, desto stärker ist die Auslenkung. Wenn man davon ausgeht, dass wenn Sie so richtig steuern wollen, dann müssen Sie nach links und nach rechts gehen. Aber es ist eine ganz andere Art zu steuern, als die Taste drücken. Und die ist sozusagen immer maximaler Ausschlag. Hier kann ich, wenn ich langsamer drehe, mich etwas weniger stark nach rechts und links bewegen, als wenn ich schneller drehe. Und damit ist das Fahrverhalten heute nicht mehr simulierbar, sofern Sie nicht ein besseres Interface haben. Das können Sie sich selber bauen oder Sie brauchen ein Lenkrad, was die richtigen Signale rausgibt. Aber wenn wir gleich emulieren, also die Arcade-Spiele, werde ich ständig gegen die Begrenzung fahren, nicht weil das Spiel so unglaublich schwer war, sondern weil ich immer mit maximaler Aussteuerung in die Kurven gehe, was das Interface selber gar nicht vorgibt. So, und dann gibt es den dritten im Bunde, auch der gibt es schon recht früh, Death Race von 1976. Das sind ja die drei. Es gibt Arcade, es gibt Simulation und es gibt Kampfspiele. Car. Death Race. Was Sie hier machen müssen, Sie müssen da fahren. Also Sie fahren schon, das sieht man jetzt gar nicht. Und Sie müssen halt, und jetzt fahren Sie, Sie müssen die Fußgänger überfahren. Es gibt Punkte. Und Sie können sich vorstellen, genau, wenn das bei Ihnen löst es Heiterkeit aus, das war nicht immer so. Das war nicht immer so. Das wurde natürlich beschlagnahmt. Also dieses Spiel wurde in Deutschland überhaupt nicht veröffentlicht. Das war jenseits dessen, was man dem normal sensiblen Spieler zumuten konnte. war's schon. Das hat er verloren. Genau, ja. Pech. Muss da schneller sein. So, also das Death Race. Vehicular Combat. Dann nehmen Sie das Auto als Waffe. Und das ist also natürlich in der Tradition der anderen Schieß- und Spiele, in denen Sie Punkte gewinnen, indem Sie irgendwas aus dem Spielfeld nehmen. Und dann auch diese Kreuze dazu und die Schreie. The Horror, The Horror. Das sind Schreie, also diese Piepstöne. Das sind gesampelte, realistische. Und die Steuerung scheint sehr schwierig zu sein. Gut, also Vehicular Combat, auch Mitte der 70er. Also sobald die Arcades, das fängt ja 72 mit Pong an, so richtig ins Kommerzielle zu gehen. Und dann kommen relativ rasch die Pong-Klone und danach die Rennspiele. Die auch, das muss man sagen, bis Space Invaders hatte ich ja schon erwähnt, ebenso, das ist so Systeme, die kennen Sie aus der Welt. Sie haben Sport, Fahrzeuge, das sind so die Gänge oder manchmal auch Kartenspiele oder so Schiffskämpfe, Militärsimulationen oder Pistolenkämpfe von Cowboys. Also alles, was man so als Reenactment der echten Welt hat, und den Sprung ins Fantastische machen die Spiele erst mit Space Invaders, aber dann so richtig. Also dann gibt es plötzlich eine Riesenwelle an Science Fiction und dann Fantasy und Horror und allen möglichen Genres, die in Spielen adaptiert werden. Und bis dahin hätte man sowas wie einen systemischen Realismus. Vehicular Combat jetzt nicht. Death Race ist also wiederum an einen Film angelehnt, der natürlich nicht zensiert wurde, weil das ja nur ein Film war. Aber jetzt können sie es ja in echt machen. Und die Befürchtung war selbstverständlich, dass sie das nicht mehr unterscheiden können. Und dann gehen sie in ihr Auto und denken, Fußgänger, da habe ich ja nur eine Wahl. Und davor musste man jugendliche Fahrer, was heißt jugendliche Fahrer, aber Menschen schützen, die einen Führerschein machen dürfen. So, und jetzt kommen wir dann Ende der 70er Jahre, also das war so, das prägte die Rennspiele der 70er. Ende der 70er Jahre kommen dann die Kathodenstrahlröhrenstärker, farbige Fernseher, die Chips werden besser, also wir kriegen jetzt auch bessere Spiele hin. Und jetzt habe ich Ihnen mal ein paar mit. Achso, jetzt muss ich das mal wegmachen. Mal gucken, was ich Ihnen mitgebracht habe. Manche kann ich emulieren, manche nicht. Genau, Turbo kann ich nicht emulieren. Aber man muss sagen, Turbo ist ja auch so ein Frühspiel. Der große Hit war Pole Position von 1982 und das wiederum habe ich dabei. Und ich frage jetzt gar nicht mehr, ob jemand spielen will. Das ist nämlich echt schwer. Naja, aus genannten Grund. Ich bräuchte jetzt dieses Lenkrad mit der Lochrasterscheibe und der Lichtschranke. So, stopp, ging viel zu schnell. Was Sie hier nämlich schon sehen ist, Moment, das ist der Speichertest. Da, Sie sehen hier schon den Fuji Speedway. Das ist jetzt nicht irgendeine blöde Strecke. Wenn Sie sich mal den Fuji Speedway anschauen wollen, den gibt es ja echt. Und der sieht dann halt auch so aus. Sehen Sie sich das an? Das ist der Fuji Speedway bei Google Maps. Wir können uns den auch als Foto anschauen. So, und da ging man schon früh drauf bei diesen Simulationen zu sagen, so ein Spiel, also es soll halt an das erinnern, was man kennt aus den Rennstrecken. Und dann wird das nachgebaut. Das ist ja gar nicht so schwierig. Man muss ja irgendwas machen. Also so ein bisschen hinten die Delle fehlen. Also es ist halt die erste Annäherung. Aber das war das Besondere an Pole Position, dieser Satz, hey, die Strecken kennt ihr. Jetzt könnt ihr die selber mal fahren. In Autos, die ihr vielleicht auch kennt oder auch nicht. Aber zumindest gibt es klare Vorgaben. Wie groß ist eine Runde? Es ist in Formel 1. Jetzt muss ich erstmal Geld einwerfen. Ja. Achso, ich bin schon unterwegs. Ja, jetzt muss ich wieder die richtige Taste finden. So, jetzt habe ich eine Gangschaltung. Jetzt muss ich von Low nach High gehen und ich muss mich jetzt erstmal qualifizieren. Ja, ich sage Ihnen ja, das passiert. Man achte im Hintergrund auf den Fuji, den Berg Fuji. Also hier, Sie haben hier Parallax-Scrolling, weil die Werbe... Achso, und auch Werbung überhaupt. Das ist das erste Spiel mit Ingame-Werbung. Natürlich wurden die nicht gefragt, also das dachte man, das erhöht den Wert des Spiels und die Firmen haben das nicht als... Achso, man kann auch bremsen, aber ich weiß nicht wie. Doch, mit Alt, genau. Jetzt kriege ich es hin, aber ich werde mich nicht qualifizieren. Aber Sie müssen ja vorstellen, ich habe da jetzt ein Quarter eingeworfen und nach der Qualifizierungsrunde ist schon Schluss, weil ich einfach zu schlecht bin. Vielleicht aber auch nicht. Also 56. Platz. Gucken wir nochmal. So, und jetzt? Ja, mal gucken. Also vielleicht war ich, aber ich bin zweimal explodiert. Ne? Da kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn ich hier der Einzige bin, der losfährt, wo kommen eigentlich die Autos vor mir her? Was soll Bremsen heißen? Das Pepsi-Schild kriegt mich immer. Aber noch ist nichts verloren. Position 8, haha, ich bin nämlich dabei. So, und jetzt bin ich, und jetzt geht das Spiel erst los. Ja, ich habe vergessen die Gangschaltung. Also ich hätte halt natürlich auch noch so einen Knüppel da drin, das muss ich jetzt alles mit der Tastatur machen. Das zeigt aber auch, dass Emulatoren halt nur begrenzt funktionieren, wenn man nicht auch noch die Interfaces dazu hat. Ja, ich werde nicht mehr rennen. Wenn das mit der Wissenschaft nicht klappt, zum Rennfahrer, das klappt auch nicht. So. Boah, Wasserflecken. So. Time up. Aber immerhin der Beste. Der Beste auf meinem Computer. Fragen Sie sich mal, warum ich hier der Beste bin. Also, das ist Pole Position. Das war dieser, also das hat einen Simulationsanspruch, wobei das Schadensmodell miserabel war, aber der Simulationsanspruch zeigt sich in der Strecke, dass Sie sagen, das sind echte Rennstrecken und Pole Position 2 hatte dann noch weitere Rennen, die Sie fahren können. So, und dann gibt es halt, Sie sehen es schon am Kabinett, das fängt mit Turbo an, plötzlich können Sie sitzen, also realistischer geht es vom Dispositiv erstmal nicht, aber es zielt auf den Rennfahrer und Outrun von 86 ist dann so eine, eigentlich so ein Fun Arcade Racer. Gucken wir, ob ich das hier, es ist Sit Down and Upright, Instant Points, und das ist das Spiel, kennen Sie das? In-Game Radios, na, was sagt Ihnen das? Genau, das fängt hier nämlich an. Also nichts GTA und so. Push Start Button. So. Da kann ich mir die Musik auswählen, die jetzt in meinem Radio ist. Ich habe die blonde Beifahrerin. Und halt so eine Strandszene, an denen ich da entlang fahre. Sprite Scaling übrigens. Ich hoffe, Sie erkennen das. Parallax-Effekte. Mehr 3D geht gar nicht. Das war ein Riesenhit. Also dieses Spiel war extrem erfolgreich in der Arcade, weil es eben auch so eine Arcade-Funktion hat. Oh nein. Warten Sie mal ab, bis ich einen Unfall baue. Soll ich den abdrängen? Naja, aber Niemand stirbt. Also überschlagen und dann rappelt man sich auf und fährt weiter. Keine spektakulären Explosionen. So. 25 Cent weg. Und dann sehen Sie mal, was man alles erreichen kann, wenn man nur schnell genug ist. Also die Course Map. Das ist schon für seine Zeit ein sehr rundes Spiel, weil Sie sehen, was Sie tun können. Sie haben ein gewisses Fahrvergnügen zwischendurch. Es ist nicht so so unmittelbar bestrafen wie Pole Position, wo sie halt schon in der Qualifizierungsrunde ausscheiden, sondern hier können sie auch die Landschaftsnarration ist eine andere, dass sie haben einfach viel mehr zu sehen, sie auch 4 Jahre später. Und Computerjahre sind Hundejahre, also 28 Jahre später haben sie tatsächlich auch schon ganz andere grafische Möglichkeiten. So, das entwickelt sich weiter. Hard Driving von 1989 fängt schon sehr früh an. Ich glaube, das habe ich nicht. Genau, das kann ich mir aber mal zeigen. Das fängt schon früh an mit Vektorgrafik. Das geht in dieser Zeit, weil die grafischen Anforderungen viel geringer sind als, sagen wir mal, in Kampfspielen. Ja, mal, das ist Flat Shading. Und so eine Mischung der Hintergründe haben sie halt diese Sprites, also die Bitmaps, aber im Vordergrund versucht man mit sehr einfach Low Poly, aber was man halt kriegen kann, Flat Shading, die Rennstrecke oder die Fahrstrecke dreidimensional darzustellen. Im Vergleich zu Outrun. Das wäre Hard Driving. Aber dann kommen auch so Titel wie Ridge Racer von 94 oder Virtua Racing aus dieser Virtua-Reihe, die wir ja auch mit Virtua Fighter gesehen haben. Ridge Racer ist insofern sehr bekannt, weil das so eine Reihe ist, die dann sehr lange existierte. Ridge Racer 2, wo ist denn 1? Kriegen wir das einfach mal hin, PSX. Ohne Test, nein, dann müssen wir ihn halt ausschalten. Die haben ja meistens eh nicht so viel zu sagen. Das war der große Durchbruch auf der PlayStation, war Ridge Racer, weil es sich extrem gut fuhr. Also es ist sehr schnell, sie haben abwechslungsreiche Strecken, interessante Autos, sie haben dieses Driften, was als Spielmechanik dafür sorgt, dass sie rasanter und sportlicher in die Kurven gehen können. Also ein ganz zufriedenstellendes Fahr- und Spielerlebnis, was diese gute Balance findet zwischen Simulation und Arcade-Modus. Es will halt nicht so einen Comic-Stil haben, sondern es zielt ganz klar auf den Fotorealismus, was man mit der PlayStation hinbekommen hat. Aber das Fahrverhalten ist nicht so realistisch, wie man das dann von anderen Simulatoren kennt. Sie sehen oben die Strecke, die Minimap ist dann auch typisch, dass Sie wissen, wo Sie sich gerade befinden und in welcher Stärke die nächste Kurve kommt. Wenn Sie das lesen, wissen Sie jetzt, muss ich hier bremsen. Es gibt keine Racing Line aufgezeichnet, aber Sie sehen auch so ein bisschen an der Streckenbegrenzung, da sind so 2 Pfeile, 3 oder 4 Pfeile oder ganz viele, je nachdem, wie stark dann die Kurve ist, in die Sie gleich gehen werden. Und das sind solche Hinweise, die man dann als erfahrener Fahrer lesen und entziffern kann, und irgendwann kennt man natürlich die Strecken auswendig. Sie haben dann diese Geschwindigkeitsanzeige, also sehr vieles der Interfaces, die Sie auch aus den Autos kennen. Das wäre Ridge Racer und Virtua Racing, das geht wieder auf den Formel 1 zurück und arbeitet viel stärker mit den Polygonen. Sie sehen auch hier, wie das aussieht. Ridge Racer ist hier, das ist jetzt eine Arcade-Version, aber das wird es dann auf der PlayStation geben. Und das ist ja genau der Punkt, an dem die PlayStation die Arcades auch ablösen. Oder die Konsolen die Arcades ablösen, weil sie plötzlich gleich stark werden. Mitte der 90er geht die Arcade langsam zurück, weil man nicht mehr 25 Cent pro Spiel, sondern einmal 30 Mark oder 60 Mark oder 100 Mark und dann später Euro ausgibt, um das Spiel zu haben und dann so oft spielen kann, wie man will. Dann werden auch Rennspiele interessanter. Bis dahin sind das ja reine Groschengräber. Sie sollen so schnell wie möglich rausfliegen, damit der Nächste spielen kann oder Sie nochmal was nachwerfen. Wenn Sie aber das Spiel einmal kaufen, free to play danach, also Sie kaufen es einmal und danach können Sie es immer weiter spielen. Ist nicht free to play, aber Sie kaufen es einmal und danach können Sie spielen. Und dann kann man aber auch andere Strecken gestalten, man kann Tutorial-Modes einschalten und ihnen sagen, macht einfach weiter, etc. Und dann gibt es sowas wie eine Ökonomie. So, die Arcade-Racer mit Burnout, Juiced oder Motorstorm. Ich habe was dabei, wir können uns das gleich mal anschauen. So Motorstorm, Apokalypse zeige ich Ihnen gleich mal. Die fangen schon früher an, aber die entwickeln sich auch weiter. Sie sehen vor allem, ich zeige Ihnen jetzt nicht eins nach dem anderen, weil die sich dann doch sehr ähnlich anschauen. man sieht vor allem so die Steigerung in der Grafik. Also da können die ganzen, was wir in der Grafikvorlesung haben, kann man hier sich alles anschauen. Texturen, dann Normal Mapping, Parallax Mapping, das kann man alles im Laufe der Zeit sehen. Das fängt also Bernhard noch nicht. Die Fragen der Reflections, der Environment Mapping, das sieht man vor allem in Rennspielen gut, weil das so Showcases sind durch die sehr einfache Geometrie der Hauptobjekte, also dass es halt Fahrzeuge sind, sieht man, wie die Grafikkarten immer besser werden. So, dann gibt es Street Racer, also das wäre so ein Subgenre, die funktionieren auch wie die anderen, nur spielen die halt nicht auf Rennstrecken, sondern in der Innenstadt. Need for Speed ist da einer der bekanntesten Franchises, weil die schon 94 anfing, bis heute gibt es die und vor allem gab es dann die Verfilmungen, die mit den Spielen wenig zu tun haben, außer dass es um illegale Straßenrennen geht. Aber es ist so ein Thema, was man auch bis heute findet. Burnout geht ja auch in die Richtung, dass man eben nicht Rennstrecken sich aussucht, sondern sagt, wie wäre es eigentlich in einer menschenleeren Stadt? So, wenn Sie sich mal Midnight Club anschauen. The History of, kann man sich auch anschauen. Und das ist eher so ein Flavor. Also was für eine Narration hätten Sie eigentlich gerne, um Ihr Rennerlebnis zu haben? Hätten Sie lieber so das normale, sportliche oder so das halblegale, bis hin zu, Sie müssen dann der Polizei entkommen und wenn Sie zu illegal fahren, dann haben Sie noch eine zusätzliche Herausforderung. Das Ganze hat dann, Sie sehen es ja schon hier, das Gangstermilieu. Das ist aber alles Flavor für die Vermarktung, denn spielmechanisch passiert ja gar nicht so viel, aber die Grafik sieht halt interessant aus. Nur die YouTube-Grafik ist, glaube ich, nicht so gut. Das ist ein ziemlich altes Video, fürchte ich. Oder ich kann was machen. Dann ist hier wieder die Frage Schadensmodelle. Was passiert, wenn ich in so eine Lampe fahre? Habe ich so einen Turbo-Boost? Das sind zusätzliche Erweiterungen, aber hier sehen Sie dann auch so, ne, Pfeile, wo geht es lang? Das ist ja bei solchen Leveln. Genau. Genau, wie geht man mit Passanten um, wenn es welche gibt, mit anderen Autos. Und also das sind solche zusätzlichen Herausforderungen. Aber rein vom Verhalten der Autos, man versucht die Physik zu verbessern und die Grafik zu erhöhen. Und dann je nach Spiel oder narrativem Setting halt zusätzliche Gameplay-Elemente unterzubringen. So, jetzt haben Sie schon die Polizeifunk, den Sie dann hören. Und das fällt unter das ganze Sub. Und da sehen Sie dann auch den Einfluss, GTA taucht dann auch, also das taucht ja schon in den 90ern auf, aber das ist, nimmt gerade dieses Street Racing auf oder Mafia oder so oder Gangsters, das sind solche Spiele, die greifen dann die Street Racer-Mechaniken auf und setzen die dann als Teil ihrer Spielwelt um. Und das, der Unterschied ist, es sind keine Rennspiele, das hier sind reine Rennspiele, weil die sonst nichts anderes haben. Und die GTAs dieser Welt halt im Grunde genommen das Rennen nur so als Minigame ansehen oder als Möglichkeit der Fortbewegung. Interessant auch als zusätzliches Angebot, um manche dieser Spiele interessanter zu machen, Level-Editoren. Das gibt es seit Excitebike 1984 oder dem Racing Destruction Set. Es ist relativ einfach gehalten, also sie haben immer solche einfachen Elemente wie gerade Strecken, Kurven, das sehen Sie ja hier unten links Bild im Racing Destruction Set. Das sind die Elemente, einfache Abzweigungen, Kurven nach links und rechts, geradeaus, Kreuzungen. Und daraus stecken Sie sich dieses kleine Feld zusammen und der Computer berechnet daraus so eine 2D-isometrische Ansicht. Dann können Sie auch noch sagen, vielleicht da kommt dann Wasser drauf oder das ist ein anderer Straßenbelag. Hier geht es nach oben, hier geht es nach unten. Und dann haben Sie die Möglichkeit, solche Strecken zu gestalten. Wenn Sie fertig sind, können Sie auf dem Splitscreen, den sehen Sie oben links, auf dem Splitscreen gegen irgendwie Mitspieler antreten. Und da geht es darum, Strecken zu bauen, die man selber gut kann und der andere nicht so gut kann. Und das ist eine zusätzliche Form der Kompetitivität, ist die Frage, wer beherrscht welche Strecken gut. Ja, also wer baut gute Level, die man selber gut spielen kann und andere nicht so gut. Stunts 1990 war noch recht bekannt, weil es dann so eine viel echtere 3D als das Racing Destruction Set, das war ja so eine isometrische Darstellung. Stunts hatte dann so die Perspektive aus dem Cockpit heraus mit ganz absurden Strecken. Das sehen Sie ja hier auch, also da haben Sie irgendwelche Hindernisse, die Loopings und alle möglichen Flyovers. Und da wiederum war es dann wichtig, dass sie das richtige Auto wählen, was schnell beschleunigt oder nicht so schwer war, damit sie diese Strecken gut hinkriegen. So, und dann gibt es als ähnlich so als Arcade Racer Trackmania, was einerseits einen hohen Realismus in der Darstellung hat, andererseits aber ein Arcade Racer ist, der es ja ein bisschen in den E-Sport geschafft hat. Und jetzt kommt dieses Jahr, oder ist jetzt rausgekommen, Ubisoft hat das übernommen, diese Franchise Trackmania Turbo, wo sie sich halt ihre tollen Strecken bauen können. Und für jeden, der gerne mit Matchbox-Autos gespielt hat oder Carrera-Bahn, ist das halt die virtuelle Fortsetzung. Sie haben eine viel größere Strecke, alle Zusatzkästchen, die sie sich nie leisten konnten, sind da drin. Und sie können sich das Auto aussuchen und dann als Fahrsimulator aus Cockpit sich damit fahren. Was könnte besser sein? Und das wäre Trackmania Turbo. Mal gucken, ob wir Ihnen das zeigen können. Und so sieht das dann aus der Sicht aus. Und das ist interessant, dass Sie hier Ihre Level auch noch selber gestalten können und sich nicht an den vorgefertigten orientieren müssen, sondern so richtig Ihr Matchbox-Erlebnis aus der Ego-Perspektive haben oder Third-Person-Sicht. Aber ich bin sicher, dass man die Kamera auch ins Cockpit schalten kann. Und das ist ein reiner Arcade-Racer, also so ein Arcade-Spiel mit dem Versuch, so ein bisschen die realistische Grafik aufzuschalten, im Gegensatz zu Mario Kart, die von Anfang an sagen, wir bleiben in der Comic-Welt. Hier sehen Sie mal die Kartrennen, Super Mario Kart von 92. Und jetzt sind Sie gefragt, wenn Sie sich das irgendwie zumuten wollen. Ich gucke mal, ich starte das mal. Das gilt nur für die Mac-Benutzer. OpenEMU ist die beste Plattform, um alte Spiele zu emulieren. Hier ist Mario Kart auf dem Super Nintendo. Continue, nein, wir wollen natürlich von vorne anfangen. One-Player-Game. Hier, ja, dann mal los, sehr schön. Wir nehmen mal die 50-Cent-Klasse oder wollen Sie gleich 100?
50. Ich bin kein guter Super Mario-Spieler tatsächlich.
Ja, also krass. Das sind die, genau, welche hätten Sie gerne?
My Boy Yoshi. Yoshi.
Ist okay, yes. Und ich behaupte, dass also welchen Cup?
Mushroom. Hallo, lass mal Boy Yoshi in Ruhe. Okay, musst du ausprobieren.
Wir müssen mal ausprobieren, wer hier beschleunigt. Ich glaube, die müssen gedrückt halten. Entweder den oder den.
Keiner von denen.
Hier. Oder hier? Nee, damit blende ich.
Nein, das war Rückspiegel.
Hier, das ist die Zeit.
Okay. Welcher ist es?
S-A-S-D.
Achso, alles klar.
Ich habe nur die falsche. Und damit einen Nervi kennt der Spieler wahrscheinlich.
Ja, hier. Wahrscheinlich A, schätze ich. Okay.
Genau, einer schießt, einer driftet, und der dritte das
rein. Nee.
Oder der bremst, sind wir auch.
Der bremst, verliert.
Ja. Sie sehen aber schon die ganzen Elemente, die man heute in Mario Kart erwartet. Münzen, Hindernisse und diese Bonus-Elemente finden Sie schon 94 im ersten Mario Kart für die SNES.
Nein.
Wenn Sie Mario Kart für die 64 spielen wollen, ist in zwei Wochen Donnerstag ist ein Spieleabend, Retro-Spieleabend. Da legen wir alte Spiele auf. Unter anderem auch eine N64 mit verschiedenen Titeln und vielleicht kriege ich bis dahin noch eine SNES und vielleicht kriegen wir das Spiel auch noch.
Verfolgt in der Version der Rote noch gar nicht?
Bitte? Ach, in der Rote, ich glaube, es gibt die Geschwindigkeitspilz und dann gibt es halt den richtigen Verfolger.
Ich meinte den roten Panzer. Nein! Zu früh. Nein, immerhin Sechster.
Vielen Dank, Applaus. Also das ist Mario Kart. Und dann gibt es von unten, nein, nicht von unten, ich glaube alphabetischer Reihenfolge, stellte sich raus, Mario Kart ist dann doch von 92, 94, Sonic Drift ist von 94. Das ist in allen möglichen Franchises, das ein erfolgreiches Spiele-Subgenre ist. Also Sie kriegen Angry Birds Go, Digimon Racing, Konami Crazy Racers, Looney Tunes, also wo man dann entweder so verschiedene Figuren aus einer ganzen Firma zusammenpackt, alles was Looney Tunes ist, oder Lego Racers, Little Big Planet Karting, das habe ich auch dabei. Muppet Race Mania, My Sims, Pac-Man, Super Tux, Star Wars, Super Bombard Racing, South Park Rally.
Jetzt müssen wir uns da mühsam durchklicken. Die Auflösung sieht gar nicht so HD aus.
Bei Little Big Planet Karting geht es um Schub. Das Rennen kann beginnen. Das Rennen kann beginnen. Es ist Zeit für den nächsten Vorschuss ins Fantasiekarten.
Aber jetzt gucken Sie nicht an, wie cool es ist, jemand mitzubekommen. Analysieren Sie mal die Grafik, analysieren Sie mal die Spielmechanik, die Physik, all diese Elemente. Oder will jemand das? Können wir aber auch. Jetzt die letzte Gelegenheit. Ha, ich bin.
So, das ist ein Kartrennen. Ob es jetzt Mario Kart ist, Little Big Planet Kart. Das ist sehr ähnlich, weil sie diese Bonus-Dinge kriegen. Die haben diese klare Gummiband-KI und sie müssen sich halt vom letzten auf den ersten Platz vorarbeiten. Es gibt, deswegen eignen sie schlecht für den E-Sport, es gibt aber so viele aleatorische Elemente, also so zufällige Dinge, die nicht von ihrem Können abhängen, sondern die haben einfach Pech. Und deswegen ist mir keine E-Sport-Gruppe Mario Kart bekannt. Die wollten mal bei uns eine gründen, aber ich glaube, das war nicht ernst gemeint. So, und dem stehen gegenüber die Simulatoren. Die kann man zeigen, nur wenn ich Ihnen jetzt WEC Le Mans, ich kann es glaube ich noch nicht mal spielen. Ich glaube, ich habe es auch nicht drin. Ne? WEC. Also da orientiert man sich an den. Oh, warte mal, ich gehe mal jetzt zurück. Also es fängt schon Anfang der 80er an, im Grunde genommen schon mit dem Night Driver, wo man halt versucht, möglichst die Strecke realistisch darzustellen. Aber dass man sehr früh dazu übergeht, sowohl eine realistische Strecke als dann auch ein realistischeres Fahrverhalten, wo sie dann die Gänge richtig berücksichtigen müssen oder ihren Treibstoff planen, die Abnutzung der Reifen. All das spielt zunehmende Rolle oder die Windgeschwindigkeit. Also je mehr Faktoren da reinkommen, desto besser. Hier sehen Sie dann andere, Indianapolis 500, The Simulation von 89, Grand Prix Legends von 98 und iRacing von 2008, die ja wirklich sich die größte Mühe geben. Hier ist Project Cars von 2015. Ich gucke jetzt mal, dass ich Ihnen mal iRacing zeige. Also das Interessante, was ich an iRacing faszinierend finde, ist diese Anekdote von dem Spieler, dem Weltmeister in iRacing, der eingeladen wurde, an so einem echten Rennen teilzunehmen. So was wir eben mit diesem Dream Car Racing gesehen haben. Aber der hatte halt dann die Möglichkeit, in so einem echten Rennen mitzumachen nach 2-3 Runden. Hat er sich dann immerhin so gut geschlagen, dass er auch 2 oder 3 von diesen Runden gewonnen hat. Also er war wirklich ein guter Fahrer geworden, ohne es zu wissen, weil er genau das Fahrverhalten dieser Autos kannte. Aber das ist ja so eine Adresse, ich bin ja hier im Trailer gelandet, das wollte ich gar nicht. Wahrscheinlich sind das alles so Trailer. So, da sehen Sie auch, der Anspruch an Fotorealismus ist enorm. Wieder ähnlich wie bei Sportspielen, gar nicht so sehr, dass sie sich fühlen wie, sondern es sieht halt aus wie so eine Live-Übertragung, ganz häufig. Zumindest hier in diesem Trailer. Und Sie können dann zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen wählen und dort wirklich die Kameras wechseln, aber dann auch wirklich die einzelnen Strecken abfahren. Und das sind genau die lasergescannten Strecken, wo Sie durchgegangen sind. Jede Bodenwelle wird hier erfasst, damit sich nicht nur das Fahrzeug richtig so anfühlt, sondern auch die Strecke. Und wenn Sie in so einem Spiel einen Fehler machen, dann prallen Sie halt nicht ab und Rubberband, Sie kommen dann wieder nach vorne, der ist raus. So, dann ist das Spiel für ihn halt an der Stelle gelaufen, wenn Sie den Simulationsmodus spielen. Wetter spielt eine Rolle, Sicht, all solche Faktoren. Und iRacing ist, glaube ich, bis heute so, also Project Cars versucht es, aber da ist sich die Fachwelt noch nicht einig, welches jetzt die realistischere Simulation ist. Und das ist der Versuch, den Spieler halt auch dazu anzuhalten, defensiver zu fahren, als das in einem Kartrennen machen würde. Es geht nicht, abdrängen geht dann halt nicht, weil man zu Zweifel dann selber auch beschädigt wird. Deswegen genre-typische Dispositive, das ist bei Rennspielen, bei Flugspielen, werden wir es auch noch, ich weiß nicht, ob wir das bei Flugsimulatoren eine Folie haben, aber das ist auch so, dass sie sich für sehr viel Geld wirklich Spezialmaterial kaufen, das ist nochmal ein Zacken härter als ich das, was ich am Anfang gezeigt habe, um diesen Simulationsaspekt dann auch so immersiv wie möglich zu machen. Also die Immersion ist jetzt nicht nur audiovisuell, sie ist auch performativ, weil sie die gesamte Haptik bis hin zu eben, warum ist das so gekrümmt, damit sie in den Augenwinkeln auch noch was sehen. Die ganze Haptik bis, oder das hat eine Hydraulik, sodass sie dann wirklich, wenn sie, oder ich glaube, das hat keine Hydraulik, aber es gibt die mit Hydraulik, wenn sie dann irgendwelche Bodenwellen haben, dann wackelt der ganze Sitz mit. Dann haben sie selbstverständlich Lautsprecher von überall, wo irgendwie Sound herkommt, das wird ihnen dann von der richtigen Stelle da auch ins Cockpit geblasen. Sie haben die Interfaces, die es haben muss, und eine höhere Immersion ist eigentlich nur noch direkt im Auto selber. Es reicht aber aus, wenn Sie das gut können, dieses Spiel, dann können Sie auch mit den entsprechenden Autos auf diesen Strecken gut umgehen, weil das Fahrverhalten dann doch sehr ähnlich ist. So, hier sehen Sie es mal, dieses Abfahren der Strecke mit Laserscannern. So, jetzt haben sie eine iRacing Reality Comparison with Dream Racing, Ferrari. Also jetzt hat man sich mal die Mühe gemacht, das linke gegen das rechte. Also das ist jetzt nicht der linke und der rechte Beamer, das ist der gleiche, also ist das gleiche Bild, sie haben nur unterschiedliche Farben, das haben wir jetzt links und rechts. Und da müssen sie jetzt unterscheiden, was ist jetzt das echte und was ist das simulierte. Und tatsächlich ist so, also es könnte beides gehen. Also wenn Sie wissen, das linke ist die Simulation, dann werden Sie sagen, ja klar, sieht man sofort. Wenn ich Ihnen aber sage, das rechte ist die Simulation, würden Sie wahrscheinlich auch sagen, ja, sieht man, weil die Bremsspuren sind viel zu künstlich oder der Kontrast ist zu groß. Oder also da gibt es verschiedene Anzeichen, die darauf hinweisen, dass das linke die echte und das rechte nur die Simulation ist, wenn Sie es aus genau dieser Perspektive filmen. Ich meine, Sie haben jetzt keine Menschen und Sie haben keine Objekte, also auch nicht Pflanzen, wo man dann doch irgendwann ahnt, das ist also gerade Pflanzen, Menschen und so, das sind ja diese typischen Hinweise, was eigentlich die Computergrafik ist und was nicht. Und das fällt hier zumindest kaum auf. Es gibt Unterschiede, aber worin die liegen, bleibt Ihnen zur Entscheidung überlassen. Und das ist auch das Ziel, wo sich das hinbewegt. Die Simulatoren oder die Halbsimulatoren, die zumindest die Grafik so weit treiben, wie sie können, die wollen Ihnen das Erlebnis geben, dass Sie nicht mehr unterscheiden können, ist das eine Live-Übertragung oder Zuschauer unterscheiden können, ist das eine Live-Übertragung oder ist es echt. Und jetzt kommen wir zu diesen Halbsimulatoren.
Es wird dann auch relativ schnell deutlich, warum die als Halbsimulatoren durchgehen. Weil Sie eine Kart-Physik haben oder eine Arcade-Physik haben. Das Schadensmodell ist viel geringer, die können Sie zum Teil einstellen.
Streckenweise auch wollen die Lizenzgeber, die sagen, okay, wenn du schon einen Porsche kriegst, dann fahr ihn nicht zu Schrott, das sieht nicht gut aus. So, das ist, wenn man die echten Autos lizenzieren will und nicht eine richtige Simulation schreibt, dann sagt, okay, aber wir nehmen unser Schadensmodell zurück, sodass der Porsche auch, wenn er verliert, immer noch gut aussieht.
Und jetzt schaue ich mal, dass ich Ihnen das Tischfeld
an. So, Gran Turismo, jetzt nicht.
Jetzt nicht spielen. Shop gehen, wer will Rennen fahren? Gibt es hier keine Gran Turismo-Fans?
Sehr gut.
Wahrscheinlich habe ich es gemacht. Bei Forza muss man mal aufpassen, der hat eine Bremsabrolle drin. Das heißt, der bremst dann immer für einen mit.
Warte.
Jetzt testen wir aber mal aus, jetzt fahren wir einfach mal viel langsamer. Jetzt gucken wir uns mal die Rubberband hier rein an.
Das kann ich noch gerade zu Rüstung heute
ab. Gucken wir mal, ob es weitergeht. Hier könnte man die Box fahren. Und jetzt schauen wir mal, ob sie wieder nach vorne vorstoßen können.
Ich glaube, bei Gran Turismo war die Rennen, glaube ich, immer langsam. Ich würde ganz frisch bekommen, aber früher auch mal die Runden abdenken.
Und das sind die beiden berühmtesten Franchises sind halt Gran Turismo und Forza.
Beides so exklusive Titel für jeweils die PlayStation oder die Xbox. Wahrscheinlich werden Sie mir jetzt sagen, stimmt gar nicht, aber vom ganzen Spielverlauf dann doch sehr ähnlich, aber sehr unterschiedlich so im Detail. Nur von dem Anspruch so zwischen audiovisuellem Realismus und spielerisch, so irgendwo zwischen Arcade und Simulation angesiedelt, sorgt es dann dafür, dass es den größten Markt bedient. So, jetzt gibt es einen netten Titel, den ich mitgebracht habe. Blur setzt jetzt darauf, dass sie von Spielen mit realistischer Grafik auch zumindest ein halbrealistisches Gameplay erwarten. Aber es funktioniert völlig anders. Wer will das mal ausprobieren? Bitte, kommen Sie mal nach vorne. Und ich habe das mal ludovisuelle Dissonanz genannt. Wenn Sie das kennen, die ludonarrative Dissonanz werden Sie noch kennenlernen. Ist so ein Begriff in den Game Studies, der in den letzten Jahren ganz breit diskutiert wird, die Differenz zwischen Gameplay und Erzählung. So, das geht aber auch die Differenz zwischen Gameplay und Darstellung. Und das wäre jetzt Blur ein ganz schönes Beispiel. Es gibt gar nicht so viele ludovisuelle Dissonanzen. Aber das Spiel finde ich jetzt nach dem, was wir gesehen haben, Kartenspiele sind so ein Comic-Look und Simulatoren und Halbsimulatoren im Fotorealismus-Look, das sehen Sie ja hier, die ganzen Spiegelungen und Texturen. Machen Sie einfach mal rund eins. Vielleicht gibt es nicht sowas wie hier Einzelrennen. Wir haben jetzt ein Spiel, was aussieht wie ein realistisches Fahren, so wie Gran Turismo Forza, ein ähnliches Spiel, aber von Gameplay funktioniert wie ein Kartrennen. So dass Sie hier mit ich glaube, es ist ja auch bekannte Marken, wir fahren hier nicht fort. Aber dennoch völlig unrealistisches Fahrverhalten und eigentlich übernatürliche Power-Ups haben. Das macht dieses Spiel so ungewöhnlich, weil meistens die Konvention sagt, Kartenspiele sind Comic-Spiele. Das haben Sie auch in den Franchises gesehen. Das war alles von Looney Tunes über irgendwelche Little Big Planet oder Mario und Sonic Racing. Das sind alles aus Comic-ähnlichen Franchises oder direkt aus Cartoons, sodass auch die Grafik sich entsprechend anpasst. Hier haben sie überhaupt keine Rahmenhandlung, die bekannt ist. Hier gibt es keine Fernsehserie oder Comic- oder Animationsserie. Und dennoch fahren sie so ein kleines Forza mit Power-Ups. Es ist aber nicht so überzeichnet wie ein Mario Kart, immer in alle Richtungen explodiert, sondern es ist dann doch auch solche normalen Lichteffekte produziert. Und im Grunde genommen ist das schon so der Einstieg in den Kinderfahrt, dass die Autos als Waffen benutzen. Aber es ist Kartsimulator. Meiner Kenntnis nach ist auch das. Ist das einzige Spiel, was derartig zwischen der audiovisuellen Darstellung und dem Gameplay so vermischt. Also das ist kein eigenes Subgenre geworden des realistischen Karts, sondern Blur blieb da so ein Einzelfall. Es gibt jede Menge Arcade-Racer, die eben diese unrealistischen Schadensmodelle haben, aber nicht mit Power-Ups und irgendwelchen Geschossen, die man dann auf Gegner wirft, sodass man, wenn man hinten ist, wieder nach vorne kommt. Also diese ganze typische Kartmechanik auf solche realistischeren Automodelle packt. Gut, das wären jetzt Autorennen. Jetzt kommen wir noch ganz kurz einen Ausblick auf Motorradrennspiele, die dann auch überleiten. Es gibt natürlich noch andere Fahrzeugrennen, also da haben sie Schiffe, Hubschrauber, was ihnen so an Transportmittel einfällt. Kann man auch als Rennspiel gestalten, Trucks, Monster-Trucks, die halt was fahren. Ich habe mal eins mitgebracht, was genauso bekannt ist wie Outrun, ist Hang-On. So, und das funktioniert ganz ähnlich wie Pole Position als Spiel, nur das Besondere, das kann man jetzt kaum sehen, das Besondere ist hier eher das Dispositiv des Kabinetts. Also sie sitzen halt nicht in einem Cockpit, sondern sie sitzen auf dem Motorrad, was dann auch sich in die Seiten lehnt. Als Motor, Sie sehen auch unten genau das Kabinett, also tatsächlich das Motorrad mit entsprechenden Lagerungen, sodass Sie im Vergleich zum Moto Race USA von 83, was noch als normales Upright-Kabinett oder als Cocktail-Kabinett, so heißen diese Tische, da können Sie nämlich Cocktails draufstellen, oder eben das Fonz von 76, was auch als normales Upright-Kabinett daherkam, ging man Mitte der 80er über zu sagen, okay, was ist der nächste Selling Point, ist nicht nur die bessere Grafik, sondern vor allem auch die Darstellung. Sie sehen ja auch, der Fernseher ist integriert in das Motorrad, sodass sie tatsächlich hochimmersiv war. Und dann kommen die Vehicular Combats als Subgenre wie Rally X, das erste Spiel und auch das erste Spiel, also wenn Sie hatten ja eben schon dieses Death Race, haben wir gesehen, das ist das erste Spiel mit Spielmusik, mit einem Soundtrack. Wo ist es denn hier, Rally X? Wir hatten ja schon den Soundtrack von Space Invaders, hatten Sie ja letzte Woche gehört. Also dieses dumm, 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 dumm. Jetzt haben Sie aber eine richtige Musik. Das ist die Musik, nicht dieser Star. So, das Ziel ist, Sie müssen diese Flaggen einsammeln. Sie haben auch eine Minimap, aber Sie haben Gegner und die wollen Sie einfach rammen. Und wenn Sie gerammt werden, bang. Ja, so Pac-Man im Auto. So als Zeit, es ist halt, man kann es gut mappen. Also es geht hier nicht um Zeit, sondern um Fuel. Ich verbrauche einfach Sprit und wenn ich keinen mehr habe, ist das Rennen gelaufen. Es ist viel natürlicher, warum sollte Zeit rausgehen? Aber in der Narration des Rennens ist sowas wie ein Spritverbrauch viel besser zu erklären, dass das Spiel dann, wenn man sonst fährt man immer im Kreis und wir wollen ja doch, dass der Spieler schnell wieder Geld nachwirft. Bang, ja, sowas passiert dann. Gut, aber im Prinzip ist ja verstanden, mehr passiert ja auch nicht. So, das wird als Vehicular Combat, weil es weniger um das Rennen geht, als um das Ausweichen, eben wie es gesagt wurde, Pac-Man mit Autos. Spy Hunter geht dann über, dass sie aus dem Auto heraus schießen können. Oder The Battle Road das, oder Chase HQ. Mal gucken, ich glaube, das habe ich auch noch dabei. Das will dann auch eine Geschichte erzählen. Kann auch irgendwie, ich weiß noch nicht wie, die Gänge schalten, egal, brauchen wir jetzt nicht. Jetzt sehen wir auf der Minimap die Entfernung zum Ziel. Also wir haben so Outrun ähnlich, aber wir haben eine Mission. Das ist nochmal was ganz anderes. Also da müssen wir hinkommen. Da müssen wir uns durch mehrere Level, auch hier wieder Sprite Scaling, also was halt in der Zeit üblich war, für solche Z-Scrolling. Und bis jetzt ist es einfach nur ein Rennspiel. Also das hat mit Combat noch nichts zu tun. Wenn ich es schaffe, dann bringe ich uns halt in die Nähe vom Target. Ja, das ist auch so eine Mechanik des Arcades. Wenn Sie schon eine Narration haben, dann wollen Sie die auch erleben lassen und geben dem Spieler einfach die Gelegenheit, durch zusätzliches Geld die Geschichte weiter voranzubringen und nicht immer wieder von vorne anzufangen. Das schafft mehr Geld, weil dann auch die schlechteren Spieler Geld nachwerfen und nicht irgendwann sagen, ich komme ja eh nur in Level 2. Und nicht nur die Guten, die dann auf einem Coin so lange spielen, da ist er, den muss ich jetzt rammen. Und Kollateralschäden in Kauf nehmen. Sie sehen, dass durch dieses kleine narrative Element, dass ich ein Ziel habe, was ich erreichen muss, das Spiel gleich eine ganz andere Dynamik gewinnt, weil man das natürlich jetzt haben will. Da ist er wieder. Aber ich muss wieder von vorne anfangen. Ist aber schwach. Ich weiß allerdings auch nicht so richtig, ob ich ihn nur rammen muss oder was ich tun muss, um ihn zu kriegen. Vielleicht muss ich einfach nur überholen. Schon wieder vorbei. Also ihr müsst das hier auch abbrechen an dieser Stelle. Also Sie ahnen, Vehicular Combat, wie das aussieht. Es wird dann in den 90ern wird's brutaler. Also in den 90ern kommen dann auch die Mad Max-Filme, schlagen durch. Die Endzeit-Apokalypse ist als Subgenre Science-Fiction etabliert. Und Sie haben dann solche Filme mit dystopischem Setting wie Twisted Metal Interstate oder Carmageddon. Und Carmageddon war wieder so das, einer der Lieblinge der Carmageddon, der deutschen Zensurbehörden, weil das natürlich wieder, also nicht nur mussten sie brutal Auto fahren, sondern sie mussten vor allem Fußgänger überfahren. Das war so ein Remake von Death Race, aber oh Gott, ja, so sahen die finsteren Typen in den 90ern aus. Und das beschreibt eine Welt, in der die Autofahrer halt sich einen Spaß daraus machen, Fußgänger zu überfahren. Und das Ganze noch so realistisch, wie man das in dieser Zeit halt hingekriegt hat. Und sie kriegen dann extra Bonus, wenn sie besonders brutal oder eine Gruppe von Fußgängern überfahren und so. Also es ist so aus heutiger Sicht, ist es natürlich absurd überzeichnet.
In den 90ern war das aber
das, was Computerspiele in der öffentlichen Wahrnehmung ausmachten. Also es geht halt darum, unschuldige Menschen umzubringen. Und das Auto in dem Fall als Waffe nicht nur gegen andere Autos, sondern vor allem auch gegen völlig unbeteiligte Zivilisten, die allerdings in dieser Welt um die Uhrzeit gar nicht mehr hätten draußen sein dürfen, weil sie wussten, dass sie dann umgefahren werden dürfen. Aber es gibt keine Narration, die dieses Verhalten erklärt und rechtfertigt. Ich glaube, es gibt ein Remake, was jetzt auch neulich wieder rausgekommen ist. Aber das war so der Tiefpunkt, wenn Sie so wollen, der Computerspiele gegen die Welt-Diskussion. Weil das für Außenstehende, die gucken, das ist ja wie ein Film, gibt es überhaupt keine Erklärung, was da passiert, warum sollte man das machen. Es gibt auch keine Narration, die das richtig hinbringt und keinen Film, der sowas umsetzt. Das funktioniert als Spiel, weil man natürlich irgendwann keine Fußgänger als Menschen mehr sieht, sondern einfach als Punkte, die da durch dieses Spielfeld laufen. Und dann haben sie auch Kühe und verschiedene andere, so als Gameplay-Elemente. Aber das können Zuschauer von außen auch nicht beurteilen. Und in der Zeit, in der die USK oder die Bundesprüfstelle sich die Spiele hat vorspielen lassen, weil sie es selber nicht konnten, von jüngeren Leuten und eigentlich nur die audiovisuelle Repräsentation. Die haben ein Spiel als Film sich angeschaut und gesagt, so einen miesen Film, das geht nicht. Da gibt es überhaupt keinen Grund, sich den anzuschauen, deswegen wird das Spiel verboten. Und das sind solche Effekte, die das haben kann. Interstate wäre ein Spiel, vielleicht zeige ich Ihnen das auch nochmal, weil Sie da... Oh, Interstate, na klar, Videogame. Weil es hier dann doch stärker geht, die... Also Sie sehen den Übergang, also diese 3D-Welt, den ich ja schon öfter erwähnt habe, also in polygonbasierte Grafik. Ja, heute ist das total retro, aber das hat ja einen Grund, warum das heute retro ist. Den großen Vorteil von polygonbasierter Grafik, die frei schwenkbare Kamera. Zumindest so ein bisschen, dass Sie mal von oben aus dem Cockpit, Sie können die Szenerie sich aus verschiedenen Perspektiven anzeigen lassen. Der Rückgang sind natürlich die Detailzeichnungen. Und in der Zeit war DirectX und die Grafikkarten noch nicht so weit, also da war die PlayStation war da schon deutlich weiter. Das ändert sich dann erst 10 Jahre später. Und inzwischen ist es so, dass die Konsolen zwar durch die Massenproduktion anfangs billiger sind, aber spätestens nach 2 Jahren nach ihrem Erscheinen von den PCs abgehängt werden, was die technischen Spezifikationen angeht. Das ist das Beste aus beiden Welten, Shooter und Rennspiele. Das geht natürlich so weiter. Ich habe noch eins mitgebracht heute. Bulletstorm Apocalypse. Motorstorm Apocalypse. Das lege ich jetzt zum Schluss noch ein als typischen Vertreter der Vehicular Combat. Es gibt das natürlich dann auch in anderen Spielen so, dass sie Spiele haben, in denen sie irgendwie Missionen erfüllen müssen und ab und zu steigen sie in das Auto und schießen auf andere Autos. Halo wäre da zu nennen, von 2001, Combat Evolved. die das jetzt zum ersten Mal so richtig intensiv, nicht zum ersten Mal nicht, also Unreal Tournament hat es dann auch schon, aber die verschiedenen Fahrzeuge, die sie in Halo auswählen konnten, das war schon für seine Zeit neu. Und da haben sie eigentlich einen Shooter, in dem sie halt auf sowas eingeschieden. Das wird man nicht als Rennspiel sehen, aber Motorsport Apocalypse spielt halt primär nur im Auto. So, letzte Chance heute nochmal zu spielen. Das Grundmotiv des Jagens und Tötens, was in der Kulturgeschichte sich natürlich in verschiedenen Werken zeigt, wird hier so aufgegriffen, naja, so. Und so Genre-klischeehaft ausgebaut, wie das in diesem postapokalyptischen Setting halt möglich ist. Gut, das wäre der Überblick. Es gäbe noch so Sub-Spiele, also gerade so was im Multiplayer los ist. Aber das, wenn wir da zurückgehen, Rennspiele bewegen sich halt zwischen dieser Arcade und der Simulation und dann gibt es verschiedene Entfernungsgrade von dem Ursprung, dass man sagt, es geht ums Rennen, sondern hier geht es ja dann schon auch ums Eliminieren. Und irgendwann kippt es dann und es ist eigentlich ein Spiel, obwohl, wir haben noch ein paar Minuten, ich kann Ihnen sogar noch eins zeigen, warten Sie mal, nur dass Sie es mal sehen. Und es wird dann ein Spiel, was eigentlich Rennelemente beinhaltet, aber gar kein Rennspiel mehr ist. So, und das müsste, so, das ist halt GTA 3, das war ja der Meilenstein 2001, was halt ein Open-World-Action-Adventure ist. Achso, ich kann ja gleich in meine Garage wandern wahrscheinlich, wenn da jemand drin ist. So, aber es hat dann halt den Modus, dass ich durch Drücken auf eine Taste, wir haben gar keinen Ton. So, jetzt habe ich plötzlich diesen Rennspielmodus oder Fahrmodus. Jetzt schnappe ich mir mal ein Taxi. Ah, da ist er. So, und jetzt kann ich sagen, ich hätte gerne einen Kunden. Okay. Krieg ich nie einen Kunden. Ja, Taxi Driver. Das Auto war sowieso Schrott. Das Auto war eh hinüber. Jetzt will der Taxifahrer mitgenommen werden. Genau. Ja. Ja, sehe ich ein. Habe ich verdient. Okay, stopp. So, jetzt nochmal. Jetzt aber richtig. Und jetzt muss ich mich beeilen. Und jetzt wird es plötzlich ein Rennspiel, weil ich gegen die Zeit fahre und in einer Minute da hinten sein muss. So, ein glorreiches Ende für ein glorreiches Spiel. Im emergenten Gameplay. Genau, es hat einen hohen Unterhaltungswert. Also das würde man aber nicht als Rennspiel werten, auch wenn es viele Elemente aus Rennspielen hat. Oder von Spielen, in denen man mit dem Fahrzeug innerhalb einer gewissen Zeit was erfüllen muss. Aber da endet es dann. Also dass man keinen Vehicular Combat mehr hat, sondern eigentlich ein Action-Adventure mit Fahrzeuganteil. Und ich denke, der Unterschied ist klar geworden, so im Laufe der Veranstaltung. Das, ich habe es als eigenes Subgenre aufgeführt, weil es so unglaublich viele Rennspiele gibt. Also das lohnt sich schon, das als eigenes Genre zu betrachten. Andere fassen es unter Simulation, da passt es nicht richtig hin, weil es eben die Arcade-Spiele gibt. Es ist kein Sport, es ist, also ist nicht klar, ich finde es als eigenes Genre gerechtfertigt, weil Mario Kart und Forza sind sich näher als Flugsimulator und Mario Kart oder so. Das ist nicht das gleiche wie eine Simulation, eben weil diese Spielmechanik des Fahrens im Mittelpunkt steht. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche ist Feiertag, in 2 Wochen sehen wir uns dann wieder.